ARD Sounds.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen aus Bergerac. Wir haben den nächsten Massensprint gesehen und können jetzt schon mal ankündigen, die Hitze hat Folgen. Wir reden gleich über die nächste Etappe, die nämlich anders ausfallen wird als die heutige, weil es zu heiß ist hier im Südwesten Frankreichs. Aber erstmal reden wir natürlich über das, was heute war, wie jeden Tag. Wir treffen uns hier zum Tourfunk zu hören in ARD Sounds und da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und in dieser Runde kommen wir heute zusammen. Unser ARD-Experte ist hier, Fabian Wegmann.
Moin Moritz.
Michael Ostermann, unser Mann von Sportschau.de.
Hallo Moritz.
Und Holger Kersker, unser Radioreporter, der mit mir oben auf der heißen Tribüne sitzt. Bin eben gefragt worden, ob wir auch eine Klimaanlage da oben haben, aber wir müssen müde lächeln darüber.
Ja, haben wir nicht. So einfach ist. Also wir haben so ein Gebläse, was aber im Prinzip Luft rauspumpt, die exakt so eine Temperatur hat wie die Außentemperatur. Also wir werden dann von 30 Grad oder mehr angeblasen. Ja. Das ist keine wirkliche Kühlung.
Ich habe den Eindruck, draußen ist es heute kühler gewesen als bei uns drin. Ja. Aber gut, das sind die Leiden der Reporter. Um uns geht es ja nicht, aber trotzdem, die Hitze hat Konsequenzen. Die Etappe morgen wird verkürzt. Darüber werden wir gleich reden. Erstmal reden wir über das, was heute war. Also es war ja nicht nur eine Flachetappe, sondern es hat sich in dieser Flachetappe ein kleines Drama ergeben. Schafft es der junge Belgier oder schafft er es nicht? Es war wirklich hauchzart und wir hören mal rein in das, was Holger bei Tourfunk Live erzählt hat, unserem täglichen Livestream, Audio-Livestream von der Tour de France.
Bergerac war immer ein tolles Pflaster für deutsche Radprofis. Zuletzt vor 9 Jahren hat hier Marcel Kittel gewonnen. Davor gab es hier ein Zeitfahren, das hier gestartet wurde mit dem Triumph von Toni Martin. John Degenkolb, der dann noch mit im Feld dabei ist, war hier zweimal Zweiter. Und was wird heute mit Max Kanter? Noch ist der Cottbusser in einer guten Ausgangsposition, denn seine Mannschaft hat das Rennen jetzt hier auf den letzten Kilometern dominiert. Sie mussten sehr viel Tempo fahren, weil ein junger Belgier dem Feld wirklich die Schweißtropfen auf die Stirn getrieben hat, noch mehr als ohnehin schon bei 36 Grad im Schatten. Liam Slock fuhr lange vor dem Feld, jetzt wird er erst eingeholt. 1300 Meter vor dem Ziel und die Mannschaft von Max Kanter ist da immer noch zu dritt zu sehen. Aber es gibt jetzt eine ganz gefährliche Rechtskurve, da wird sich die Straße verjüngen, da muss man jetzt sehr gut durchkommen. Sie können das relativ entspannt anfahren, weil sie eben vorn dabei sind. Es sind aber auch andere Mannschaften, die sich da inzwischen eingereiht haben. Jetzt kommt diese Rechtskurve und das läuft alles ganz gut auf den ersten Positionen. Man muss da aufpassen, weil die Straße nochmal sich zusätzlich verjüngt unter dem Kilometerbalken. Aber sie fahren das wirklich sehr sicher in diesem Jahr. Auch hier geht es sturzfrei ab. Das war aber noch nicht die letzte Kurve. 400 Meter vor dem Ziel kommt noch ein weiterer Rechtsnick auf der Straße. Wo ist denn Pascal Ackermann? Ist der in den vorderen Positionen zu entdecken? Ja, ich glaube so in etwa 10., 12. Stelle von Phil Bauhaus sehe ich für den Moment noch nichts. Max Kanter ist aus deutscher Sicht immer noch der, der am besten positioniert ist. Er ist Zweiter, da jetzt die letzten 400 Meter beginnen. Die letzte Kurve ist gefahren, da ist er sauber durchgekommen. Jetzt ist die Frage, wann eröffnet man den Sprint? Jasper Philipsen mit Mathieu van der Poel, die machen den noch stärkeren Eindruck. Die sind auf den Positionen 1 und 2. Max Kanter ist der Dritte, hat er jetzt das richtige Hinterrad. Da ist Olaf Koy an seiner Seite. Kanter und Koy mit Schulter an Schulter. Und vorweg Mathieu van der Poel für Philipsen, das könnte der Dreikampf sein. Kanter kommt da nicht richtig raus, ist eingeklemmt von Ginyan Girmay. Das hat nicht geklappt für Max Kanter. Stattdessen kommt Timmerlier noch raus und Binyam Girmay. Und dann gewinnt Timmerlier wieder vor Binyam Girmay. Und ich meine vor Pavel Bittner aus Tschechien. Und Max Kanter hatte das Pech, dass er plötzlich eingebaut war, dass er vielleicht einen Augenblick zu lange gewartet hat mit diesem Sprint. Da fehlte ihm vielleicht ein bisschen die Erfahrung, als er sich mit Olaf Koy dann tatsächlich Schulter an Schulter begegnete, hat er nicht zurückgesteckt. Aber in dem Augenblick kamen sie links und rechts vorbei und dann hat er das passende Hinterrad verpasst und ist am Ende knapp noch unter die ersten 10 gefahren, aber war nicht vorn dabei, könnte 9. geworden sein auf dieser Etappe, die wieder von Timmerlier gewonnen wurde. Also eine Doublette für den ehemaligen Europameister, für den 33-Jährigen aus Belgien. Das war ganz, ganz stark gefahren, aber es war natürlich auch extrem viel Rangelei mit dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jury noch mal ein Wort hat, aber Timmerlier hatte eindeutig die höchste Endgeschwindigkeit. Ah, Kanter wird von Binyam Girmay in dem Augenblick, als Max Kanter nach links rausgehen wollte, an den vorbeisprintenden Timmerlier. Da kommt Binyam Girmay, kommt nicht raus, er muss zurückstecken und damit war das Ding für ihn verloren. Bis dahin sah er gut aus. Also die Reihenfolge: Timmerlier, Binyam Girmay, Olaf Koy und dann Jasper Philipsen.
Ja, also Merlier mit dem zweiten Tagessieg nach Bordeaux, also auch hier im Bergerac, der 498. Tagessieg für die Belgier bei der Tour, das können wir jetzt sagen, also die 500 ist ganz nah. Und Michael, du hast eine interessante Beobachtung gemacht im Ziel, weil Tim Merlier so fertig war, dass er sich direkt vor deinen Füßen hingesetzt hat.
Sozusagen. Also
wir hören das im Hintergrund auch ein bisschen. Genau. Ich spiele das nochmal ein, hier die Atmo.
Ja, so. Ich war in einem Pressezentrum, weil es mir auch zu heiß war draußen und die Busse ewig weit weg standen und habe gedacht, das ist besser im Pressezentrum, was kurz hinter dem Auslauf der Ziellinie war, da zu warten und dann die Fahrer dort abzufangen. Und habe mir den Zielsprint angeguckt, bin aufgestanden, rausgegangen oder wollte rausgehen. In dem Moment geht die Schiebetür zu diesem Veranstaltungszentrum auf und es rollt Tim Merlier mit seinem Rad rein. Hat das Rad kurz, so sich so kurz aufs Rad gestützt, ist dann, hat das dann jemanden in die Hand gedrückt, hatte für ein kaltes Wasser zurückbekommen und hat sich dann auf diese Treppe gelegt, die da war, und hat wirklich gestöhnt, also im wahrsten Sinne gestöhnt, und lag da ein paar Minuten und ist dann irgendwann aufgestanden, um dann Richtung Siegerehrung zurückzurollen. Also der war wirklich, wirklich, wirklich fertig. Vor allen Dingen wegen der Hitze. Also diese Hitze ist wirklich. Ja, brutal. Also wir sehen das ja hier auch. Also wenn du da rausgehst, hier sitzen wir jetzt in unserem schönen Kabuff und sind irgendwie, haben ein bisschen Klimaanlage, aber sobald du die Tür hier aufmachst, als hätte, würde dir jemand einen Föhn ins Gesicht halten.
Das ist so krass, ja. Aber ganz kurz nochmal, war das nach dem Interview?
Nein,
oder
das war vor dem Interview. Sie haben es nachher eingespielt. Das kann gar nicht anders sein, weil ich hatte wirklich, der Zieleinlauf war durch. Okay. Ich bin rausgegangen und da kam er mir in dem Moment durch die Schiebetür entgegen und dann ist er zurückgerollt und dann kamen die Kameraleute hinterhergerannt. Und ich nehme an, das französische Fernsehen hat es dann danach.
Mit 18 Laktat und bei der 39 Grad in der Sonne.
Extrem kurz angebunden in diesem Interview. Ja, ja. Auch so die letzte Frage, ihn nochmal nach dem Motto: Hey, Revanche für die Fußballer, die verloren haben. Ja, definitiv. Und weg war er.
Ja, endlich. Ich meine, und selbst in der Pressekonferenz sah er echt noch fertig aus. Also das hat heute richtig, richtig wehgetan.
Aber der Sprint war ja auch eine Sensation von ihm. Also was der am Boden gut gemacht hat auf den letzten 300-400 Metern, das ist ja unglaublich.
Ja, also er ist als 12. glaube ich um die Kurve gefahren und dann kann man sagen, hat alles richtig gemacht, weil er schön lange den Windschatten aller Fahrer ausgenutzt hat, hat sich quasi so gesurft von Fahrer zu Fahrer. Aber andererseits war er halt auch viel schneller als alle anderen. Der ist so in den roten Bereich gegangen und natürlich bist du dann auch fertig bei den Temperaturen. Also das wäre ja schlimm, wenn er nicht so aussehen würde, sag ich mal, wenn es alles easy wäre. Ich meine, wir sind schon am Anschlag bei 38 Grad und die fahren 200 Kilometer und machen dann noch einen Sprint.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Max Kanter hat Holger ja auch erwähnt in der Repo, ist ausgebremst worden, den hören wir gleich. Jetzt hören wir erstmal den besten Deutschen, der sich nämlich noch vorbeigeschoben hat, nämlich Pascal Ackermann. Der ist heute Siebter geworden und Sebastian Krause hat hinten am Teambus mit ihm gesprochen.
Pascal Ackermann, 7. Platz heute bei diesem Sprint als bester Deutscher. Wie bewerten Sie das Resultat für Sie?
Enttäuschend. Also die Beine waren viel zu gut, um Siebter zu werden. Aber letzte Kurve sind innen ein paar reingeschossen, haben es nach außen gedrückt. Da haben wir extrem bremsen müssen und dann den Schwung wieder aufzunehmen. Das hatte extrem viel Plätze und Power gekostet.
Ungefähr 2,5 Kilometer vor Schluss waren Sie eigentlich ganz gut positioniert, relativ weit vorne. Wie ist es dann bis zum Ziel weitergegangen?
Ja gut, ich würde sagen, ich war immer da vorne drin, wo ich sein wollte, bis zur Zielkurve. Und da war einfach Feuer frei von allen und keiner hat gebremst. Und ja, wir waren kurz fast vom Sturz, weil einer innen reingeschossen ist. Und das war einfach, hat zu viele Plätze gekostet.
Nehmen Sie was Positives mit heute?
Ja, die Beine sind extrem gut und wenn ich beim nächsten Sprint die Beine habe, dann stehe ich definitiv oben. Ja, dadurch, dass ich allein bin, muss ich einfach gucken, dass ich extrem gut positioniert bin. Ich muss vorne in der Bubble in den ersten 5 bis 10 Leuten sein und dann ist alles möglich.
Eine Frage noch zum Wetter heute. War es wieder extrem heiß? Wie ging es Ihnen?
Ja, eigentlich ganz gut. Ich sag mal so, mittlerweile ist jeder dran gewöhnt. Wir wissen, was wir machen müssen. Nicht zu tief gehen, einfach sparen den ganzen Tag, kühlen, Wasser trinken. Und dann geht es schon rum.
Und der Ausreißer war heute ziemlich hartnäckig. Wie haben Sie das mitbekommen, dass der relativ lang sich vorne noch gehalten hat?
Ja gut, weil es mal 20 Kilometer vor Ziel hat, er gleich nur 1 Minute 30 gehabt. Dann wusste man, es ist hart und es ging auch darum, soll man fahren oder nicht. Aber für uns ist morgen ein extrem wichtiger Tag. Deshalb habe ich entschieden, dass wir nicht fahren, weil das macht keinen Unterschied, ob wir jetzt mitfahren oder nicht, ob wir sie holen. Und ich glaube, wir haben noch ein paar wichtige Ziele bei der Rundfahrt und das sollten wir einfach nicht uns kaputt fahren jetzt schon.
Letzte Frage, wie blicken Sie nach vorne?
Nächste Woche sind viele Sprints und das ist eine extrem wichtige Woche. Und ich werde jetzt erstmal 3 Ruhetage haben und dann zählt es für mich wieder.
Ja, so viele Sprints sind es auch nicht. Und warum der Tag für diese Mannschaft Jaikawal Ula morgen so mega wichtig sein könnte, darüber reden wir auch gleich. Pascal Ackermann hat das aber gut gemacht, aber man muss letztlich sagen, gegen Tim Merlier, Holger, ist keines dieser berühmten Kraut gewachsen.
Kräuter. ja, vielleicht Kraut. Schon. Ne? Also ist ja nicht so, dass das ganz klar war im Ziel. Hat so ein bisschen was gefehlt. Ich glaube, wenn einer wie Max Kanter wirklich optimale Fahrt gehabt hätte oder eben auch Jasper Philipsen in der Verfassung, die er offensichtlich nicht hat, dann kann man Tim Merlier natürlich schlagen. Das ist klar, aber auch hier für heute ist das erstmal klar. Pascal Ackermann, wir haben den gar nicht so im Fokus gehabt. Wenn er fast gestürzt wäre, ist der 7. Platz aller Ehren wert. Das ist mal das beste Resultat überhaupt. Ein Top-10-Ergebnis für seine Mannschaft. Das gilt auch für das Team von Picknick, die da 5. geworden sind mit Pavel Bittner. Die waren bisher überhaupt noch nicht unter den ersten 10. Für so eine Mannschaft ist das eben schon ein gutes Resultat für einen Sprinter. Aber, und das ist Pascal Ackermann, ist so 7. Platz. Mein Gott, ist egal, ob ich 9., 11. oder 12. werde.
Aber ganz interessant, also Tim Merlier hat genau das genauso geschildert in dieser letzten Kurve, dass er da auch fast gestürzt wäre. Und der ist schon sehr, sehr schnell. Also auch er hat irgendwie dann gestrauchelt und hat gesagt, jetzt muss ich hier früh schon irgendwie sehen, dass ich wieder irgendwie in die richtige Position komme. Und das macht er wirklich gut. Ne? Also der Tim Merlier ist in Po 3. geworden, da hatte sich sein Team komplett verloren durch diesen Sturz 5 Kilometer vom Ziel. Das ist schon sehr besonders. Also ich würde schon sagen, er ist der beste Sprinter hier im Moment, einfach der endschnellste. Und bei Philipsen, du hast es erwähnt, also Mathieu van der Poel ist ein super Leadout gefahren für ihn wieder. Und dann kommt er und das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass er mit diesem Leadout von Mathieu van der Poel dann eben einfach das mitnimmt, das hat er dieses Jahr nicht. Diesen Punch hat er offensichtlich dieses Jahr nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass, ich weiß nicht, wo Pascal Ackermann die vielen Sprints noch sieht. Ich glaube, 2 sind es noch.
Ja.
Und wenn Merlier jetzt das gut übersteht, diese 2 Tage im Zentralmassiv, dann weiß ich im Moment nicht, wenn alles für ihn optimal läuft, wer ihn schlagen soll. Es
ist auch eine gewisse Gerechtigkeit darin, weil seine Mannschaft hat wirklich viel getan, ganz im Gegensatz zu den Teams von Max Kanter beispielsweise oder eben auch von Pascal Ackermann, haben sicherlich auch andere Prioritäten. Und natürlich hat auch Jasper Philipsens Mannschaft sehr viel getan und die von Benjamin Gemahl zumindest mal ein bisschen so gesehen. Und wenn man sich mal so anschaut, wer ist in diesem Jahr überhaupt der schnellste Sprinter, ist es wirklich echt eng. Tim Merlier hat diesen Scheldepreis gewonnen, so die inoffizielle Weltmeisterschaft, wo wirklich fast alle dabei waren. Hier fehlen jetzt 2, mit Jonathan Milan und mit Paul Manier. Milan Foy ist ja hier der Beste mit dem grünen Trikot, Manier war der Beste jetzt beim Giro d'Italia in diesem Jahr. Aber das sind halt Teamkollegen von Mats Pedersen. Und natürlich, Paul Manier ist dasselbe Team wie Tim Merlier. Man hat eben nicht mal alle an einer Stelle, das geht halt nicht. Und ja, und Summe mit 33 Jahren, jetzt mal gucken, ob er sich grün noch holt.
Das wird spannend.
Ja, wenn er die beiden Sprints gewinnt, die Etappen, dann könnte das wirklich eng werden für Pedersen. Ne?
Also er selber sagt, ja, das wäre natürlich jetzt schon ein Traum, wenn er das schafft. Aber er glaubt halt, dass Pedersen dadurch, dass der halt diese Zwischensprints in diesen mittelschweren Etappen oder auch den schweren Etappen holen kann und er da nicht so gut mitkommt, sieht er da die Chancen nicht so gut, obwohl es ja für die Etappensiege jetzt 70 Punkte gibt. Ist er so ein bisschen, für die Sprintetappen 70 Punkte für den Sieger gibt. Und da ist er ein bisschen skeptisch und er hat gesagt, vielleicht muss ich dann im kommenden Jahr meine Vorbereitung anpassen, um eben halt auch über diese ersten Berge mitzukommen, um dann eine Chance mal aufs grüne Trikot zu haben. Aber 33, er wird halt auch nicht jünger.
Ja. Hören wir mal Max Kanter. Bernd Arnold hat mit ihm gesprochen.
Max, Sie sind gerade eben zurückgekommen, haben Ihre Freundin jetzt nur aus dem Augenwinkel rausgesehen. Wie erging es Ihnen auf den entscheidenden Metern?
Ja, das Finale war wieder hektisch. Eigentlich haben wir einen guten Job gemacht, haben uns eigentlich aus dem größten Gewusel rausgehalten. Aber in den letzten 500 Meter waren wir eigentlich schon fast zu gut positioniert. Mathieu van der Poel kommt dann mit Philipsen an sein Rad nach vorne. Dann wollte ich bei Philipsen ans Rad und in dem Moment geht van der Poel raus. Im gleichen Moment kommen von links aber die anderen Sprinter von hinten und dann war ich komplett blockiert und musste 3-mal meinen Sprint starten und dann war die Ziellinie schon da.
Jetzt galt es ja auch, erstmal einen Ausreißer einzuholen mit der Mannschaft. Inwieweit hat es auch die Sprintvorbereitung dann gestört?
Eigentlich gar nicht wirklich, weil unser Plan war sowieso relativ zeitig, das Finale von vorne zu fahren. Deswegen war das jetzt nicht ausschlaggebend für uns.
Wie erging es denn auf der Etappe? Wir haben ja oft über die Bergfahrer gesprochen, wenn es da die Berge hochgeht mit wenig Geschwindigkeit. Wie ist es für einen Sprinter, ewig lang in der Hitze zu fahren und dann die letzten Meter frisch und explosiv sein zu müssen?
Das Profil war nicht allzu anspruchsvoll. Das Peloton war relativ kontrolliert, deswegen war es jetzt nicht allzu hart am Berg. Die letzte Bergwertung, da war ein bisschen Zug drauf, aber es war alles machbar.
Auf was freuen Sie sich jetzt am meisten? Ich habe gesehen, Ihre Freundin ist ja da. Wie viele Minuten, wie viele Sekunden werden Sie denn für eine gemeinsame Zeit überhaupt haben in so einem Rennalltag?
Ja, leider nicht allzu viel, aber wir versuchen mal die Zeit ein bisschen vor und nach dem Rennen zu nutzen, sich zu sehen. Ja, genau.
Alles Gute, Dankeschön. Danke.
Tja, Lisa aus Pirna bei Dresden, die Eltern sind auch da, also er hat jetzt familiäre Unterstützung an diesem Wochenende zumindest. Morgen aber wenig zu melden als Sprinter, darüber reden wir gleich noch, aber lass uns noch mal ganz kurz so jetzt nach diesen ersten drei Sprints zusammenfassen, was wir gesehen haben, also in Po, in Bordeaux und heute in Bergerac. Max Kanter aus eurer Sicht derjenige aus dem deutschen, aus Deutschland, der das größte Potenzial bisher gezeigt hat hier in den Sprints?
Das würde ich schon sagen. Auch seine Mannschaft ist super stark. Der kann sich wirklich auf die verlassen, hat jetzt, er kann sich sehr gut durchsetzen. Das haben wir gestern gesehen, auch heute wieder. Da ist er ganz schön aneinander gerasselt. Aber immer fair. Also da hat er sich wirklich entwickelt, wahnsinnig gut. Ihm fehlt halt das letzte Quäntchen. Also der kann eine Etappe gewinnen, wenn die anderen, wenn Tim Merlier wirklich mal nicht von Position 12 nach vorne kommt, ne? Dann kann es halt hinhauen. Jasper Philipsen, der kam einfach überhaupt nicht aus dem Windschatten raus. Also letztes Jahr, vorletztes Jahr, da hätte er ganz genau gewusst, wann er dann aus dem Windschatten rausgeht von Mathieu van der Poel. Der hat super angezogen, da hätte er nur einfach mal antreten müssen, aber der hatte die Beine nicht. Der war schon komplett gekocht, als van der Poel rausgegangen ist. Deswegen, ich sehe ihn auf jeden Fall als stärksten von den Deutschen an. Der macht einen guten Eindruck. Die Mannschaft ist völlig committed. Also die fährt wirklich super. Die war jedes Mal jetzt vorne mit dabei. Hat natürlich mit Teunissen auch einen super Anfahrer, muss man auch sagen. Ja, mal gucken, was die nächsten Tage so bringen für ihn.
Der nächste Tag ist morgen, bin ich überraschend, am Sonntag. Und Pascal Ackermann hat es eben schon angesprochen, Holger, ganz wichtiger Tag für diese Mannschaft, aber für viele Mannschaften ja, die keinen Top-Sprinter haben, die keinen Klassementfahrer für die Berge haben, die keinen Zeitfahrer haben. Da bleiben nicht mehr viele Etappen übrig. Morgen ist so eine, wo ganz viele Teams wahrscheinlich was versuchen werden. Ne?
Ja, wenn man die Etappen zusammenzählt, wo jetzt so der Normalsterbliche oder den Radprofis noch eine Chance hat, dann bleibt da nicht mehr so viel. Also die 5 Sprinter-Etappen, die 2 Zeit fahren. Und dann gibt's noch ein paar Etappen, die entweder Pogacar gewinnt oder jemanden per Gnaden gewinnen lässt. Wie viel bleiben? 4, 5. Und davon haben wir schon eine erlebt, die nach vor, die Mats Pedersen gewonnen hat. Und da kommt jetzt eben morgen dieses Teilstück nach Ussel. Die Streckenverkürzung, über die gleich noch zu reden sein wird, hat gar nichts verändert an dem Charakter der Etappe. Da ist kein Berg weggefallen. Das heißt, es wird trotz allem 3300 Höhenmeter etwa geben, vielleicht ein paar weniger, aber die entscheidenden 4 Anstiege, die Bergwertung, sind sowieso drin. Und es wird einen riesen Kampf um die Ausreißergruppe geben. Ich glaube, die Reihe der Leute, die sich das angekreuzt haben, ist so lang aus deutscher Sicht. Es ist eben auch Zimmermann, es ist natürlich Felix Engelhardt, auch Georg Steinhauser möglicherweise. Und für so eine Mannschaft wie Jayco, die jetzt mit Pascal Ackermann jetzt nicht den Supersiegkandidaten im Sprint haben und keinen überragenden Kletterer, aber extrem viele für so ein Gelände wie Felix Engelhardt, Mauro Schmid ist dabei, der Schweizer, auch Michael Matthews kann das an guten Tagen, das hat er hier auch schon gezeigt, dass er über die Berge kommt. Für die ist es super wichtig, dass da mindestens einer von denen in dieser Gruppe ist, weil wenn sie eine Etappe gewinnen wollen, dann müssen sie sich das ankreuzen und sie müssen auch das nicht nach dem Motto, erster Kilometer und wir schicken A, B oder C in die Ausreißergruppe, sondern das wird wahrscheinlich 35 Versuche geben und dann müssen sie mehrere Fahrer haben, die da immer wieder mitspringen. Und deswegen sagt Pascal Ackermann, dass der Tag super wichtig ist für sie.
Ja, auch Alpecin hat natürlich jetzt mit Philipsen keinen Sprinter in Topform. Mathieu van der Poel, hast du ja schon erwähnt, ist natürlich auch einer, der das kann, aber den will natürlich keiner dabei haben, weil der natürlich dann zu stark wäre.
Der wird es auf jeden Fall probieren. Ja. Also da bin ich mir ganz sicher. Sie müssen ja ein Ergebnis auch rausfahren. Der ist auch super stark, das hat er ja auch gezeigt.
Er wollte ja heute auch, ne?
Kurz genau, uns, ja. Also vielleicht hat er mal angetestet. Für mich ist Michael Matthews auf jeden Fall jemand, der morgen will. Denn so schwer ist es hinten raus nämlich nicht mehr. Wenn der erstmal in der Gruppe sitzt, dann ist er ja einer der schnellsten. Mhm. Also ja, bei den Temperaturen, wir werden sehen, ob es wieder so eine 35-Mann-Spitzengruppe gibt oder 34, wie wir es jetzt schon hatten, als Mats Petersen gewonnen hat. Die werden auf jeden Fall alle voll auf Angriff gehen.
Was ich mich mal frage, also es ist ja für uns schon als Zuschauer manchmal schwer zu überblicken, was passiert da gerade? Wer versucht jetzt was? Wo? Wer wird nicht mitgenommen? Wer schafft es vielleicht? Wie schafft ihr, oder du kannst ja auch aus deiner Perspektive als Ex-Profi das auch sehr gut beurteilen, wie schaffen es die Fahrer, in so einer hektischen Startphase den Überblick zu behalten, was gerade vor ihnen, hinter ihnen, neben ihnen passiert?
Ja, die Kommunikation ist extrem wichtig. Ne? Das können ja nicht alle 8 Fahrer immer vorne sein und alles im Blick haben, sondern immer wenn einer da vorne ist, muss der sofort durchgeben, hier ist jetzt der ist gefährlich.
Das machen die Fahrer?
Das machen die Fahrer, okay. Klar, auch. Ne? Dann können natürlich durchs Fernsehen jetzt, dadurch, dass alles live gezeigt wird, können die sportlichen Leiter sehen, dass von hinten natürlich auch schnell, ob welche Fahrer da vorne sind, geben ihren Fahrern das wieder weiter. Und so läuft das einfach. Also viel durch Sehen einfach auch, dann werden auch durchaus Leute, sag ich mal, Fahrer markiert, dass einfach gesagt wird, pass auf, du achtest heute auf den. So, und wenn die gehen, dann musst du auch mit dabei sein. Und dann kann man schon mal vieles abdecken.
Die Berge bleiben alle im Programm morgen, aber um das jetzt mal aufzugreifen, die Etappe ist verkürzt worden von 185 auf 155,5 Kilometer. Das klingt erstmal nach einer klaren Ansage. Wir reagieren auf diese Hitze, aber ist es am Ende wirklich entscheidend, ob es jetzt 30 Kilometer mehr oder weniger sind?
Sie müssen sich an die Gesetze halten. Das ist für Brive-la-Gaillarde, das ist der Starter, das ist im Vorland des Zentralmassivs, sind 39 Grad angekündigt für morgen 14 Uhr. Und ab 38 ist Warnstufe Rot und es darf kein Sport getrieben werden. Und ich glaube, dass sie, um nicht morgen Vormittag in die Hektik zu geraten, was ändern zu müssen, das einmal besprochen haben mit der Präfektur dieser Region und dann gesagt wird, okay, und wenn man sich die Skizze einmal anguckt, das ist einfach ein Shortcut um diese ersten 30 Kilometer herum. Das ist jetzt kein großer Aufwand, den sie treiben mussten. Und ich glaube, sie haben das jetzt heute schon beschlossen, um einfach morgen nicht mehr ganz kurzfristig dann reagieren zu müssen. Aber letztlich beugen sie sich den Gesetzen in diesem Land.
Naja, sie haben es ja auch jetzt nicht erst abends entschlossen, sondern möglicherweise ja schon vorher. Sie haben es halt jetzt erst unmittelbar nach dem Ende dieser Etappe kommuniziert. Mhm. Ist das für die Fahrer, macht das einen Unterschied, Fabian?
Ja gut, das ist jetzt mal grundsätzlich, je nachdem, was wir für einen Schnitt fahren, mal 40 Minuten oder so weniger in der Etappe. Das macht natürlich was aus, ob jetzt 40, 45 Minuten weniger bei 39 Grad draußen bin, davor, danach werden sie immer schnell runtergekühlt. Das macht das Rennen aber natürlich auch nicht langsamer, ne? Also ganz im Gegenteil, 155 Kilometer, dann wird es eher noch schneller im Schnitt. Gut, das muss man mal morgen gucken, wie da entschieden wird oder ob die Fahrer vielleicht da auch intervenieren wollen. Also jetzt heute zum Beispiel war es ja auch am Start, es war relativ frisch noch, dadurch, dass es so ein Unwetter gegeben hat. Es war jetzt nicht den ganzen Tag so heiß. Also die letzte Stunde, die wurde dann so unerträglich. Da wurde es dann wirklich so gegen Nachmittag, so 4, 5 Uhr, da wurde es dann so richtig drückend. Am Anfang waren es halt noch 28 Grad da am Start. Also das war jetzt noch nicht so, dass das unmenschlich war. Die Fahrer, für die geht es, glaube ich, mittlerweile. Die Teams sind so sehr, sehr gut vorbereitet, viel Eis, viele Pfleger, die am Streckenrand stehen, die den Eis geben, Getränke geben. Aber natürlich ist das hart fürs ganze System, ne, der Fahrer, gar keine Frage. Dasselbe ist es aber auch, wenn's kalt ist. Also das haben wir dann im Frühjahr manchmal auch bei den, wenn es nur 3, 4 Grad hat. Da gibt's auch Fahrer, die macht das überhaupt nichts aus. Die fahren dann einfach ohne Handschuhe und andere frieren und gehen raus.
Es ändert natürlich ein bisschen was an dem, was wir gerade beschrieben haben. Wie kommt eine Ausreißergruppe zustande? Der Sprint ist jetzt bei Kilometer 15. Das heißt, bis dahin wird wahrscheinlich Quickstep versuchen, den Laden zusammenzuhalten, dass Tim Merlier 25 Punkte bekommt. Lidl wird das Gegenteilige versuchen, damit möglichst nicht gesprintet wird unter den Allerschnellsten, sondern möglichst schon eine Gruppe vorn ist. Und dann ist der Kampf um die Ausreißergruppe danach schon fast im Gebirge und nicht mehr auf den ersten 45 flachen Kilometern. Das gibt dann vielleicht bessere Chancen für die ein bisschen klettern können und nicht nur ein bisschen.
Ja. Ich würde aber gerne nochmal zu der Hitze zurück. Also wir haben ja neulich schon mal drüber gesprochen, auf der Etappe nach Foix war es ja auch heiß und wir haben da schon über das Thema Hitze gesprochen. Wenn jetzt Warnstufe Rot ist und ja, sie halten sich an die Gesetze, aber wir haben auch darüber gesprochen, was hat die UCI eigentlich für Maßnahmen? Also das Rennen eher nach vorne verlegen, damit eben so wie Fabians beschrieben hat, morgens sind die Temperaturen noch etwas angenehmer, damit man eben nicht in diese volle Nachmittagshitze fährt. Das hat natürlich alles was mit Fernsehrechten zu tun und da sind wir natürlich als übertragender Sender auch beteiligt. Aber die Frage ist halt, die ich mir stelle, wie lange geht das gut? Also ob man nicht irgendwann auch wirklich andere Maßnahmen ergreifen muss, als nur in Anführungsstrichen diese Etappe um 30 Kilometer zu verkürzen. Das ist ein guter Schritt, glaube ich, aber am Ende reicht es wahrscheinlich nicht. Also dauerhaft. Solche Maßnahmen, das sind eher, würde ich jetzt sagen, kosmetische Korrekturen. Und wir haben es in dieser Folge schon besprochen. Ne? Es sind eher grundsätzliche Fragen, die sich jetzt in Zukunft stellen für die Tour und für den Radsport im Sommer.
Ja, und in dem Sommer heißt er auch für Australien im Januar, ne? Das ist dasselbe Lied und dann für die Emirate und was da kommt. Letztlich gibt's ja einfach schlicht und ergreifend entweder den Kalender umbauen oder vormittags fahren oder abends fahren oder eben die Wissenschaft zu bitten, was können wir eigentlich tun, um Fahrer runterzukühlen? Gibt es irgendwas, wo ein Trikot mit einer Kühlung ausgestattet wird, so wie das ist? Also jetzt ganz laienhaft gesagt, so wie man beim alpinen Abfahrtslauf verpflichtend Airbags tragen muss. So wie man sagt, ab 35 Grad müsst ihr, wie auch immer, so wie man im Winter Handschuhe und auch Schuhe inzwischen hat mit winzigen Batterien, die für eine Wärmung sorgen, muss es ja irgendwas auch zu entwickeln sein, um diese Trikots.
Das gibt es ja. Also Sie haben ja auch diese Kühlwesten, die sind jetzt halt.
Aber die darf man halt nicht tragen im Rennen.
Genau, aber das wäre ja auch eine Maßnahme, wo die UCI sagen könnte, heute ist so ein extremes Wetter, heute erlauben wir ausnahmsweise mal so eine Kühlweste. Ne? Mhm. Das andere, also ich weiß nicht, ob das vielleicht, ich glaube, das geht zu weit, zu sagen, wir müssen jetzt nach dem Wetter, nach dem Sommer gucken irgendwie. Also hier im Frühjahr, wenn man das in Frühjahr gelegt hätte, bei Bordeaux hat 36 Tage am Stück geregnet. Mhm. Das war Weltuntergang. Es war absolut, da wäre es genauso schlecht gewesen.
Auf dem Tourmalet lag Schnee.
Auf dem Tourmalet lag Schnee. Also nur weil das ein Jahr jetzt so ist, können wir das nicht. Letztes Jahr hatten wir viel Regen bei der Tour. Da waren nicht solche Temperaturen.
Aber tendenziell wird es natürlich häufiger so sein.
Also wir haben zunehmend, das ist ja belegt, auch zunehmend extreme Hitze. Wellen im Sommer in Europa.
Ja, aber wir hatten jetzt auch Schneefall, ja. Und dann sagt man, dann verlegt man
es.
Ja, aber
das ist das Wetter. Das ist das Wetter.
Genau, das ist das Wetter. Das meine ich.
Das kann man nicht. Es gibt aber auch das Klima und alle Experten sagen am Ende, alle Klimaforscher sagen, die extreme Hitze und der Temperaturanstieg wird in Zentraleuropa, und wir befinden uns ja zumindest in Teilen in Zentraleuropa, auch in Frankreich, wird die Temperatur deutlich höher sein als früher. Und das muss man natürlich, irgendwann wird das Auswirkungen haben. Und ja, das ist jetzt eine extreme Hitzewelle. Wir hatten aber schon eine im Juni, wir hatten eine im Mai und jetzt kommt im Zweifel irgendwie dann im August noch eine extremere Hitzewelle. Also die Anzahl dieser Hitzeperioden werden häufiger.
Nein, das Problem sind die Großwetterlagen. Das ist das Problem, die ändern sich nämlich. Und wenn man nicht die Hitze hat, dann hat man den Regen und die Kälte. Und was macht man dann, wenn man jetzt 21 Tage Regen und Kälte hat? Das ist auch nicht gesund für die Fahrer. Absolut. Dann hat man mehr Stürze, dann fängt man an zu sagen, müssen wir mal machen, wenn besseres Wetter ist. Wir sind ein Sport, der draußen ist. Wir können auch diese Strecke, also das, was sie auch morgen machen, das ist so gerade eben machbar. Eine Strecke, die planen die 2 Jahre im Voraus. Mhm. Auch die Zeiten, die müssen ja ganz genau wissen, die Leute, die Polizisten, die dahingestellt werden. Völlig da gibt es detaillierte Pläne, wer wann wo steht. Da kann man nicht einfach einen Tag vorher sagen, wir starten mal 2 Stunden früher. Das kriegt man so schnell gar nicht kommuniziert. Mhm. Also die Gitter müssen früher gestellt werden. Das heißt, die Leute, die Gitter aufstellen, die müssen dann noch früher. Also
Zugfahrpläne zum Beispiel.
Zugfahrpläne, die musst du dann noch früher wecken. Also das eigentlich ist dann die Alternative immer nur Absagen. Weil so eine große Veranstaltung, so wie das, wie wir es hier haben bei der Tour, die ist so detailliert und so groß und so geplant, dass der Zeitplan eingehalten werden muss. Da kann man nicht mehr viel dran rückeln.
Das bestreite ich auch nicht. Also das ist völlig klar. Und wie gesagt, das werden wir dieses Jahr nicht so erleben.
Aber die Was wird perspektivisch mit, um das zusammen, Extremwetterlagen?
Genau.
Wie gehen wir um mit Extremwetterlagen und perspektivisch, was ist eigentlich in 10 Jahren?
Genau.
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber Fabian hat's ja erklärt, das ist so spontan. Das ist der größte Wanderzirkus der Welt hier. Das ist eine logistische Meisterleistung. Das muss man einfach mal sagen, wie das alles von A nach B und C und D kommt. Das zu durchbrechen ist extrem schwierig, aber Michael, du hast ja auch recht, auf Dauer ist das natürlich ein Thema und langfristig muss man sich da die Gedanken machen. Apropos Extremwetter.
Ich bin mir sicher, die werden auch gemacht. Also ja, ich glaube nicht, dass die ASO naiv ist sagt, das geht jetzt ewig immer so weiter. Die werden das natürlich auch diskutieren und überlegen, wie sie das Rennen auch im Juli retten können am Ende. So, weil das der traditionelle Termin ist einfach.
Apropos Extremwetter, also gestern Abend hatte ich das Gefühl, für den einen oder anderen könnte es möglicherweise schwierig sein, heute hier zu sein. Also das habe ich noch nicht erlebt, was da runtergekommen ist. Also es war, am Himmel war eine, wie so, ich habe vorhin schon mal zu dir gesagt, Fabian, wie so ein Independence Day Raumschiff, was dunkel am Horizont aufkommt und einmal so über die Erde fliegt, und es hat schon geblitzt und gedonnert und dann hat es einen Regenschauer gegeben, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Es hat gestürmt, also einmal das komplett volle Programm. Wir waren in Libourne, östlich von Bordeaux, und Also Stromausfall, halbe Stunde, glaube ich. Ich weiß nicht,
ob es
in der ganzen Stadt, weiß ich nicht, auf jeden Fall in dem Viertel, in dem wir waren. Also habe ich so noch nicht erlebt. Das ist auch krass. Und Fabian, du warst ja auch auf der Strecke. Also da hast du ja auch nicht dran geglaubt, dass da heute ein Radrennen lang fahren kann.
Nee, überhaupt nicht. Also wir haben 5-mal umdrehen müssen, weil die Straße gesperrt war, weil ein Baum da lag. Also wir haben auch nichts mehr gesehen. Und dann kam uns mal ein Auto entgegen mit Lichthupe. Und dann, ja, was will der denn? Zack, lag da wieder ein Baum. Dann haben wir die nächste Abkürzung gesucht oder irgendwie geguckt, drumherum zu fahren. Lag da wieder einer. Irgendwann sagte ich zu Marco, mit dem ich im Auto sitze, unser Kameramann, sage ich, du, wenn jetzt hinter uns auch mal einer umfällt, dann stehen wir hier im Wald. Also lass uns mal darauf vorbereiten, dass wir hier irgendwann mal übernachten.
Mhm. Und da kommt die
letzte Straße hatte... Die Bären, ich hatte wirklich Angst irgendwann im Wald vor den Bäumen, weil das waren nicht kleine Dinger, die da lagen. Und ich meine, ich habe keine Angst im Auto vor Gewitter, das ist ja auch alles gut, man hat auch nichts gehört, schön gedämmtes Auto, aber so ein Baum hält das, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres aus. Egal wie, wir haben es dann geschafft, wir waren um 11:30 im Hotel und dann waren wir schon mal froh. Und dann gab es noch einen Burger. Und da war ich glücklich.
Sehr schön. Besser wird's nicht. Wir sollten jetzt hier an der Stelle das beenden.
Auf jeden Fall war das das Feuerwerk, was Jonas Winnegau vor ein paar Tagen, glaube ich, angekündigt hat. Das haben wir gestern erlebt. Also Donnerwetter.
Und übrigens, also alle Abschnittskoordinatoren, Wahnsinnsjob gemacht. Ja. Heute Morgen, ich bin die Strecke abgefahren. Man hat gar nichts mehr gesehen. Also rechts, links, wenn man genau hingeguckt hat, hat man die Äste und so gesehen. Und die haben die auch nicht einen Meter neben die Straße gelegt, sondern eher 3-4 Meter. Du hast auch in der Übertragung gar nichts gesehen. Also
wäre auch mal spannend, und das führt jetzt wirklich zu weit, aber einfach mal so hinter die Kulissen zu gucken, was dann für im Hintergrund passiert. Ne? Ja. Welche Telefonkette wird dann in Gang gesetzt, um dafür zu sorgen, dass hier dann am nächsten Tag alle vernünftig Radfahren können. Finde ich mega spannend. Offensichtlich klappt es, alle sind gut vorbereitet gewesen. Wir waren es auch. Wir sind alle rechtzeitig hier gewesen heute und grüßen euch morgen auch von der nächsten Etappe aus Ussel, einem Ort, den es noch nie gab bei der Tour, ne? Habe ich das richtig wiedergegeben? Ist zum ersten Mal, glaube ich, dabei.
Ja. Und weder Start noch Zielort bisher. Richtig.
Wortspiele mit dem Wort Dorf hinten dran hängen verbieten sich morgen, Fabian.
Ussel, Dorf. Ich hoffe, es ist nicht usselig.
Wie heißt noch dieses Tier mit dem langen Össel? Ich weiß es auch nicht. Nee, also morgen geht's weiter mit der dann 9. Etappe, live zu sehen im 1. in der Mediathek und auf sportschau.de. Und da hört ihr uns natürlich auch, weil wenn ihr nicht gucken könnt, habt ihr uns fürs Ohr. Und wir melden uns morgen wieder. Tschüss!
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören.
Da kommt der und er schafft es. Pogacar ist oben, hat den Galibier bezwungen. Und jetzt Florian Lippowitz, der kommt schon. Und Sturz von Tadej Pogacar. Und erbarmungslos tickt die Zeit. Sie kommen zu spät, es gibt einen Ausreißererfolg. Es ist nicht zu fassen.
Tourfunk live, die Tour de France. Alle Etappen live hören. Jeden Tag ab 14 Uhr.